Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Regionale Sounds Portrait. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Goos. Heute haben wir mal ein etwas anderes Thema in der Sendung. Heute geht es nämlich nicht nur um Musik, sondern es geht um Musik und Literatur. Zu Gast ist heute bei mir die Musikerin Sabine Maris, die immer wieder aus einem Buch liest, nämlich aus dem Buch Geflochtenes Süßgras von Robin Wall Kimmerer. Erstmal, Sabine, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du mich eingeladen hast.
Der Anlass der Sendung heute sind zwei Lesungen, die du jetzt in der nächsten Zukunft machst, nämlich am Mittwoch im Apex, am 20.11. und am Samstag in Ziegenhagen, also am 23.11. kann man dich sehen. Du liest aus dem Buch und machst gleichzeitig Musik. Wir werden über beides heute sprechen. Geflochtenes Süßgras heißt das Buch. Robin Wall Kimmerer ist die Autorin. Kannst du uns ein bisschen was zur Autorin erzählen?
Ja, gerne. Also Robin Wall Kimmerer ist eine indigene Botanikerin. Also ihre Vorfahren sind Potawatomi, so heißt dieser Stamm. Die kommen aus dem Nordosten Amerikas, also da, wo diese fünf großen Seen sind. Sie selber ist aber eben nicht nur Indigene, sondern sie ist auch Wissenschaftlerin. Sie ist Professorin für Botanik. Und allein das ist ja schon spannend, also wie diese tatsächlich, und das macht sie ja dann auch in dem Buch auf großartige Weise, wie sie diese beiden Welten zusammenbringt. Also die Naturwissenschaft, die sie erst sehr geprägt hat, also darüber schreibt sie auch in dem Buch. Und wie sie dann eigentlich schon im Studium gemerkt hat, also irgendwas fehlt ihr da aber. Da fehlt ihr, ich sage es jetzt mal mit meinem Wort, vielleicht so die Seele oder eben auch ja die Weisheit ihres Volkes. Also wie könnte das aussehen, wenn das noch damit da reingeflochten wird, sage ich jetzt schon mal. So in Anspielung auf den geflochtenen Zopf aus Süßgras. Ja, und das beschreibt sie auf der einen Seite so ihre eigene Biografie, wie sie dann tatsächlich immer tiefer auch einsteigt in ihre, in die Tradition der Potawatomi, indem sie zum Beispiel auch anfängt, diese Sprache zu lernen. Das ist so in einem Kapitel, wird das sehr schön beschrieben, wie sie da bei einem der letzten alten Männer, die diese Sprache überhaupt noch sprechen, dann in die Lehre geht.
Und ja, wie schafft sie das, diese beiden Bereiche zu verbinden? Klappt das gut?
Ja, ich finde, das klappt hervorragend und es ist insofern auch ein sehr informatives Buch. Also man lernt tatsächlich was darüber, wie Pflanzen funktionieren, sage ich jetzt mal. Und es gibt zum Beispiel so eine Stelle, da geht es um die Bäume, wie Bäume miteinander kommunizieren, was ja inzwischen eben auch von naturwissenschaftlicher Seite bestätigt wurde. Ne? Also das sind, jetzt weiß ich nicht genau, wie es heißt, also eine Art Hormone, glaube ich, Pheromone, ich weiß, das Wort weiß ich jetzt gerade nicht, wie die tatsächlich kommunizieren, wenn ein Schädlingsbefall droht, also wie die sich gegenseitig auf bestimmte Weise diese Informationen zukommen lassen. Und so, denke ich, würde Kimmerer sagen, naja, das ist ein Wissen, was die indigenen Völker schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden haben und was zum Teil inzwischen dann eben auch von Naturwissenschaft bestätigt wird. Also ich finde, es gelingt ihr wirklich gut. Es ist ein sehr, wie gesagt, informatives Buch, aber auch sehr poetisch. Also wie sie dann eben Pflanzen beschreibt oder wie Pflanzen auch in Symbiosen miteinander sind, wie die zusammenwirken. Ja, und da gibt es immer wieder auch überraschende Sprünge von diesem ganz fast ja spirituellen Wissen, was sie da teilt, und dann aber wieder hin auch zu ganz wissenschaftlichen Fakten darüber, wie das eben, wie die Rhythmen, wie die Pflanzen und so weiter funktionieren.
Okay, es klingt auf jeden Fall spannend, weil das ja so für mich in meinem erstmal Denken zwei Bereiche sind, die sich da vielleicht schwer miteinander verbinden lassen. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass eben der eine Bereich eher so in der Seele oder in einem spirituellen Bereich verhaftet ist und der andere Bereich sich ja auch der naturwissenschaftliche bewusst so nüchtern und rational gibt. Das finde ich ist schon ganz spannend.
Ja, genau, es stimmt. Es gibt eine Stelle, da geht es um das Ernten, also das Pflücken, sagen wir mal so, von Pflanzen. Und das beschreibt sie auch ganz schön. Das kommt auch in meiner Lesung vor, dass in der indigenen Tradition gehe ich nicht einfach in den Wald und pflücke Pilze oder wilden Lauch oder was immer, sondern ich nähre mich diesen Pflanzen. Ich nehme mir Zeit, ich höre zu, und zwar mit beiden Gehirnhälften nähere ich mich dem, also sowohl mit der linken, ne, der mehr rationalen, die dann eben guckt, okay, wie groß sind die Pflanzen, sind die reif und so weiter, und dann aber zusätzlich mit der rechten, der mehr intuitiven Gehirnhälfte, wo ich, das beschreibt sie sehr schön, mehr versuche zu hören, also strahlt diese Pflanze so diese Bereitschaft aus, jetzt geerntet zu werden. Ja, das klingt so ein bisschen eigenartig, so wenn ich das jetzt so sage, aber ich halte das durchaus für möglich. Ne? Das braucht sicherlich auch ein Training, eine Zuwendung, ein immer wieder mich diesem Lauschen auch zu stellen oder das auszuprobieren. Aber für die Indigenen ist es ganz klar, das gehört zusammen. Es braucht beides.
Ich würde gerne mal einen Ausschnitt aus deinem Programm einspielen, also Text und Musik, wo sich der Text jetzt erstmal auch auf das so ein bisschen bezieht, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, es ist ein Stück aus dem, das sehr am Anfang steht in dem Buch. Wir hören uns das jetzt einfach mal an. Also Sabine Maris liest aus Geflochtenes Süßgras. Dann würde ich auch gerne mit dir gleich mal über die Musik sprechen, die wir da hören. Das war ein Auszug aus dem Bühnenprogramm von Sabine Maris. Sie ist immer wieder auf der Bühne mit einer Lesung von Robin Wall Kimmerers Geflochtenem Süßgras. Und dazu gibt es Musik. Und Sabine Maris ist hier bei uns im Studio. Und liebe Sabine, mich würde jetzt interessieren, das ist auch immer, so leite ich gerne Fragen ein, mich würde jetzt interessieren.
Okay.
wir haben jetzt ja verschiedene Sounds und Instrumente gehört, also es gab so ein untergründiges, ja, atmosphärisches Geräusch erstmal, dann gab es so ein Instrument, wo ich nicht genau weiß, wie man das nennt.
Daumenklavier.
Ja. Und du hast aber zum Beispiel ja auch mit dir im Duett gesungen an der Stelle. Wie gestaltest du da diese Musik auf der Bühne?
Ja, da nutze ich tatsächlich eine Loopstation. Mhm. Das ist so ein Effektgerät, mit dem ich mich live selber aufnehmen kann. Einmal, zweimal, dreimal. Also dadurch entstehen diese geschichteten Klänge, was natürlich wunderbar ist, wenn man so wie ich in dem Fall ein Solo gestalten will. Also insofern ist diese Loopstation natürlich neben verschiedenen Instrumenten, die ich nutze, schon auch ein zentrales, also Instrument, kann ich fast sagen, also weil will auch geübt werden und ist ja gestaltet das Ganze sehr stark mit.
Wonach wählst du die Musik speziell für dieses Programm aus? Sind das eigene Stücke von dir oder improvisierst du?
Ja, sowohl als auch tatsächlich und zusätzlich auch noch sind in diesem Programm, muss man gerade nachdenken, ich glaube drei Stücke von anderen, die ich verwende. Also das, was wir gerade gehört haben, Nibiwabo, das ist sogenannte Water Song, also ein Wasserlied von Algonquin. Algonquin ist eigentlich so ein Oberbegriff für die indigenen Stämme Nordamerikas oder vielleicht auch Nordostamerikas. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also Potawatomi, der Stamm von Robin Wall Kimmerer, gehört auf jeden Fall zu den Algonquin. Und ja, da würde ich gerne kurz erzählen. Also ich habe dann tatsächlich versucht, Kontakt aufzunehmen zu Potawatomi-Menschen. Ist mir auch gelungen, also per E-Mail. Und habe gefragt, ob ich ein Lied bekomme, was ich dann verwenden darf, ein Potawatomi-Lied. Und dann kam die Antwort, also jetzt mal mit meinen Worten so ein bisschen flapsig gesagt, so einfach geht das nicht. Ein Lied wird weiter geschenkt und das wird auch erst dann geschenkt, wenn es eine Beziehung gibt. Also ich kann nicht einfach sagen, ne, gib mir doch mal irgendwie so ein Lied, so am besten in Dur und gerne im Dreivierteltakt oder so. Mhm. Weil Lieder tatsächlich auch, ja, so wie heilig sind. Also das sind so wie eigene Wesen und die verschenkt man, oder die, ne, genau, die verschenkt man eben nur, aber nicht einfach so einer wildfremden Frau, die per E-Mail danach fragt. Also das war ein ganz spannender Moment, da war ich gefühlt schon eigentlich so auch mittendrin in dem ganzen Thema, so dieses, ja, wir nehmen uns einfach so, wir konsumieren, oft ohne da so richtig in Beziehung zu gehen zu den Dingen. Und ich habe dann aber weiter recherchiert und bin dann eben auf dieses Wasserprojekt gestoßen. Also das sind Frauen, Algonquin-Frauen, die ein wunderschönes Video zu diesem Lied auch gemacht haben und tatsächlich darum bitten, alle Frauen darum bitten, dieses Lied zu singen, so oft wie möglich. Also es ist ein Lied, was ich tatsächlich jetzt so zu mir nehmen durfte, wenn man das so sagen will. Und wo ich eben weiß, dass es im Sinne der Komponistin, dass das gesungen wird. Und es geht darum, das Wasser zu ehren. Es ist also ein rituelles Lied. Es geht letztlich auch darum, durch das Singen dieses Liedes das Wasser zu heilen, also zur Heilung beizutragen. Das ist jetzt mal so ein Beispiel von den Liedern, die ich nicht selber komponiert habe. Ansonsten improvisiere ich viel in dieser Lesung. Zum Teil inspiriert durch meinen Indienaufenthalt. 1983 war ich ein halbes Jahr in Indien, habe da Musik gemacht, weil ich fand, dass ja diese Stimmung sehr gut passt zu der Lesung, zu dem Inhalt. Was noch? Genau, und es gibt auch ein, zwei Lieder, die ich schon an anderer Stelle komponiert hatte und die einfach hier gut herpassen, finde ich.
Also Stücke so auch aus deinem Solo-Repertoire,
genau,
außerhalb.
Genau, genau.
Also die Loopstation ist ja für dich auch generell so schon ein wichtiges Element live.
Auf jeden,
ne,
Fall, ja. Also ich genieße das sehr, dass es die gibt, weil ich dadurch natürlich ganz andere Klänge, Flächen, Stücke und so weiter kreieren kann, als wenn ich jetzt nur, also ich spiele ja auch Klarinette und singe, also als wenn ich das immer nur eben ohne diese Verdopplung und so weiter, ohne die flächige Struktur machen würde. Insofern hat mich das, also ich mache das ja schon viele Jahre, inspiriert mich das natürlich auch immer wieder für neue Kompositionen. Mhm. Was ich noch benutze, was es so eigentlich nicht gibt, ist ein halbes Akkordeon. Das habe ich kennengelernt bei Christian Zehnder, einem Schweizer Musiker. Und der hat mir sozusagen erlaubt, das nachzumachen. Das ist wirklich einfach der Bassteil eines Akkordeons.
Also die tiefe Hälfte.
Genau, die sozusagen tiefe Hälfte mit den Knöpfen, wo ich dann eben Basstöne und Akkorde spielen kann und somit tatsächlich auch zum Teil einfach nur live singe und dazu das Vibkordeon spiele, mich damit quasi dann eben selber begleiten kann.
Aber also du nimmst ein vollständiges Akkordeon und sägst da was ab.
Ja.
Und das genau geht dann auch noch hinterher. Ja.
Ja, genau. Also da hat mich dann mein Mann unterstützt. Da haben wir einfach eine Holzplatte darunter geschraubt und ich habe das dann so auf meinen Oberschenkeln mit so einem Ledergurt und ziehe dann da dran quasi.
Es braucht ja schon so ein also der Raum
muss abgeschlossen sein.
Muss ja abgeschlossen sein.
Genau,
ne?
Durch dieses Holzbrett.
Ah, okay.
Ja, ja.
Dann habe ich vielleicht hier noch ein schönes Musikbeispiel aus deinem Süßgras-Programm. Das hören wir uns jetzt einfach mal an und hinterher sprechen wir drüber. Hier nochmal ein eindrucksvolles Beispiel für die Verwendung von Loops und ja eigenständig, wie nennt man das, veränderten Instrumenten. Also Sabine Mares hier mit einem Vibkordeon, einem halben Akkordeon,
genau,
und auch einer halben Tabla.
Genau, genau. Tatsächlich habe ich mir da erlaubt, einfach nur den rechten Teil der Tabla zu benutzen, den höheren. Es gibt ja noch den Bassteil, den habe ich weggelassen.
Und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen in so eine musikalische Nerd-Richtung. Frage. Also du arbeitest ja auch mit einem Loop-Gerät, das haben wir vorhin schon ein bisschen erklärt bekommen. Ich kenn das zum Beispiel aus dem Zusammenhang, dass man einfach was spielt, dann spielt man was anderes dazu, dann spielt man noch was anderes dazu, aber es lässt sich ja auch noch anders einsetzen. Das heißt, du kannst ja im laufenden Stück was aufnehmen, was dann einfach weiterläuft und du spielst sehr flexibel was anderes dazu oder du arbeitest auch mit vorgefertigten Schleifen, die du so einspielst. Wie machst du das denn in diesem Stück jetzt konkret mit dem Akkordeon und der Tabla?
Also in diesem Stück ist alles tatsächlich live eingespielt. Ich fange ja an mit dem Vibcordion. Da benutze ich ein Fußpedal. Also ansonsten steht die Loopstation ja direkt vor mir und bediene ich die mit den Händen. Aber hier kann ich eben die Aufnahme mit dem Fußpedal starten, von dem, ne, die Aufnahme von dem Vibcordion. Und dann drücke ich auf Play. Das heißt, diese Akkorde spielen dann weiter, das Vibcordion spielt weiter. Dann nehme ich die Tabla und drücke wieder auf Record und spiele eben diese Perkussionsspur ein, drücke wieder auf Play und dann kommt der Gesang dazu und so weiter. Und dann kommt irgendwann später mit so einem Bass-Effekt, konnte man, glaube ich, ganz gut hören, so eine aber gesungene Vokallinie, ne, so eine Basslinie. Aber das ist tatsächlich alles in diesem Fall live, während bei dem diese erste Sequenz, die du eingespielt hast, das beginnt ja mit so einem flächigen Sound. Das mache ich aber tatsächlich auch live, ne, mit einem tiefen Ton und darüber dann so ein Atemgeräusch. Das ist, wäre jetzt so eine zweite Variante.
Dein Bühnenprogramm handelt ja, oder das ist quasi im Zentrum des Programms, steht das Buch Geflochtenes Süßgras von Robin Wald Kimmerer, Lesung und Musik. Und wir haben schon ein bisschen über den Inhalt des Buches gesprochen. Was reizt dich denn gerade an diesem Buch? Oder wie bist du dahin gekommen, dass du gesagt hast, so, ich mache nicht nur jetzt dieses Programm, sondern ich möchte dieses Buch auf die Bühne bringen?
Also eine musikalische Lesung ist es ja meine zweite. Und ich habe schon bei der ersten aus Liebe zum Leben, da lese ich ja jüdische Geschichten von Rachel Naomi Remen und mache auch ein bisschen jiddische Musik dazu. Da habe ich schon gemerkt, wie viel Freude mir das macht, zu lesen, also vorzulesen und diese beiden Dinge, Text und Musik, zusammenzubringen. Diese erste Lesung, das ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her, dass die entstanden ist. Und ich glaube, es war irgendwie wieder Zeit, also so was Neues zu machen. Und dieses Buch wurde mir zum Geburtstag geschenkt. Also es kam so wirklich als Geschenk zu mir, ganz schön. Und das dauerte nicht lange, als ich angefangen habe, darin zu lesen, dass ich dachte, boah, da fängt was an, in mir zu klingen, so das eine. Und auch, boah, das ist einfach so ein wichtiges Buch. Also das hat mich ganz tief berührt, kann ich wirklich sagen. Und ich finde, sie spricht auf eine so poetische, hatte ich schon gesagt, also schöne, klare und auch mutmachende Art und Weise von ja so ganz zentralen Problemen, mit denen wir ja zu tun haben, Stichwort Klimawandel. Und das war mir einfach so ein Anliegen, das in die Welt zu bringen. Das, ja, mal so kurz zusammengefasst. Und wie gesagt, das fing dann eigentlich auch schon schnell an, dass so Klänge in mir entstanden. Es sind zum Teil sehr meditative Sequenzen da drin, zum Teil aber auch dynamische, sehr rhythmische, so ein bisschen inspiriert eben aus dem Indischen oder überhaupt so, man kann vielleicht sagen, so Weltmusik, wo ich denke, das ergänzt sich ganz gut. Und vielleicht eins noch, was jetzt anders ist, das habe ich so als persönliche Herausforderung genommen bei dieser zweiten Lesung, eben nicht lesen Musik im Wechsel, so wie bei der ersten Lesung der Fall, sondern es wie eben der Zopf auch, also es so zu verweben, die Ebenen, dass es nicht immer so getrennt ist.
Also kann man in dem Fall sagen, dass ein zufälliges Geburtstagsgeschenk als Buch, was ja auch immer so 50-50 ist, doch einen guten Effekt gehabt hat in diesem Fall.
Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen, ja.
Also was ich einen sehr interessanten Kerngedanken finde, der war auch in dem ersten Zitat, das wir hatten, dass sich Menschen und Land sollen einander eine gute Medizin sein. Mhm. Erklärt sich daraus dann vielleicht auch diese Aktualität? Also hat es ja gesagt, Klima ist auf jeden Fall wichtig. Das ist ja, wenn wir über Klimaveränderungen sprechen, kommt man, glaube ich, zwangsläufig immer dahin, wie gehen wir mit dem Planeten um?
Ja,
und genau. Das ist ja auch ein Kerngedanke in diesem Buch, aber auch in der indigenen spirituellen Herangehensweise.
Richtig.
Wir hatten ja vorher schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ja, ich kenne diese Herangehensweise, ja, ich jage das Tier, aber ich frage vorher um Erlaubnis, ob ich es jagen und erlegen darf und habe dann gesagt, ja, das stelle ich mir jetzt ein bisschen sehr merkwürdig vor. Aber es wird natürlich erklärt durch diese andere Beobachtung, also durch die Wahrnehmung dessen, was so um einen rum ist.
Mhm. Ja, genau. Ja, also es gibt ein ganzes Kapitel, das heißt die ehrenhafte Ernte. Daraus lese ich auch in der Lesung Teile. Und das finde ich einfach sehr beeindruckend, mit wie viel Respekt und auch in einer gewissen Langsamkeit sozusagen ich in die Natur gehe und ernte. Also sie beschreibt das so ganz schön am Anfang, da will sie wilden Lauch sammeln und wie sie sich dann diesen Pflanzen, also im Frühling ist das, wie sie sich denen nähert und dann anfängt so ein bisschen vorsichtig auszugraben und dann sieht, ah, das ist noch viel zu klein. Also die Pflanze ist noch nicht bereit zu teilen, so sagt sie das dann. Und wie sie dann ja ihren kleinen Spaten wieder weglegt und ein paar Wochen später wiederkommt. Und an einer anderen Stelle beschreibt sie das auch nochmal, der grundsätzliche Unterschied, glaube ich, zwischen der indigenen Sichtweise und unserer Herangehensweise ist, dass bei uns ist ja der Mensch quasi so die Krone der Schöpfung, ne? Und auch dieses, ja, macht euch die Welt untertan, das hat uns ja schon auch sehr geprägt, auch wenn es vielleicht ursprünglich gar nicht so gemeint war, das lassen wir mal so stehen. Aber hier ist es eben so, dass auch die Tiere, die Pflanzen, die Felsen, das Meer, alles wird eigentlich betrachtet als ebenbürtig, also auf Augenhöhe, wie die nichtmenschlichen Verwandten, so wird es auch beschrieben. Und das finde ich, ja, das finde ich einfach sehr, sehr inspirierend, wenn man überlegt, wie unbewusst, wie unachtsam eigentlich an vielen Stellen wir uns bedienen in der Natur. Also wirklich, als wäre das wie so ein Laden, wo man einfach sich was nehmen kann, ohne genau hinzugucken, ist da wirklich noch genug da und was brauchen auch diese Wesen, diese Pflanzen, um weiter gut zu gedeihen?
Würdest du sagen, dass diese Denkweise auch so ein bisschen mit dafür verantwortlich ist, dass das Buch so einen langen Erfolg hat? Also es ist das erste Mal erschienen 2013 und hat aber seinen richtigen Höhepunkt eigentlich 2020 bekommen, ist dann auch international nochmal populär geworden und ist seitdem auf den Bestsellerlisten, ist ja schon jetzt nicht gang und gäbe.
Also ich habe darauf keine Antwort, aber ich finde das auf jeden Fall eine super spannende Frage. Also was war 2020 anders als 2013, dass das Buch dann so wahrgenommen wurde und seitdem ja die ganze Zeit auf der New York Times Bestsellerliste ist, im Spiegel Bestseller wurde. Ich kann es nicht richtig erklären, vielleicht so eine wachsende Dringlichkeit, die wir empfinden oder zumindest ein Teil der Menschen, dadurch auch eine wachsende Hilflosigkeit auf der einen Seite, aber auch wie so ein Suchen nach Antworten, nach Inspirationen und die gibt sie definitiv. Also sie sind zum Teil auch schmerzhafte Beschreibungen von komplett verschmutzten Seen zum Beispiel, die eben für Indigene ja heilig sind. Aber es ist auch immer wieder, durchaus übrigens auch auf eine sehr humorvolle Weise, auch inspirierend und mutmachend. Also was können wir denn tatsächlich, so wie wir hier leben, auch verändern, um wieder in ein bisschen mehr in dieses Wissen von Interdependenz letztlich auch zu kommen, ne? Dass wir uns ja gegenseitig brauchen.
Mhm. Ich habe das Buch nicht selbst gelesen, gestehe ich, aber ich habe mir immerhin mal das Inhaltsverzeichnis angeguckt und was mir sofort aufgefallen ist, ist der Aufbau. Also es gibt so Überkapitel, Süßgras pflanzen, Süßgras hegen, Süßgras pflücken, Süßgras flechten, Süßgras verbrennen. Ja, so eine Art Aufbau und Ernte und Nutzungsplan vielleicht auf eine Art.
Ja.
Findet sich das dann auch zumindest so ein bisschen in den Unterkapiteln auch wieder?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also zum Beispiel bei dem Süßgras pflücken ist ein Unterkapitel, die übrigens alle auch so für sich stehen, diese Kapitel, ist ein Absatz, ein Korb aus Schwarzesche. Und da geht es eben tatsächlich darum, von dieser Schwarzesche so achtsam zu ernten und dann diese Körbe daraus zu flechten. Vielleicht noch eine Bemerkung auch zum Süßgras. Also das Süßgras ist, warum das hier so im Zentrum steht vielleicht auch, ist eine für die Indigenen eine heilige Pflanze, die ja auch in Ritualen dann verwendet wird und dann eben auch verbrannt wird, also zum Räuchern benutzt wird.
Interessant finde ich dabei den letzten Teil, den Epilog, der heißt das Geschenk erwidern. Das kommt im Buch auch immer wieder mal vor, dieses Geschenk sozusagen, das ich bekomme, dass ich was zurückgebe. Kannst du da was zu sagen?
Ich würde gerne noch den Begriff da der Dankbarkeit mit hinzunehmen, weil das gehört, glaube ich, dazu. Das ist ja auch was ganz Zentrales, dass ich eben das nicht als selbstverständlich betrachte, dass wir Wasser haben, was wir trinken können, dass wir Nahrung finden und so weiter. Und ist auch etwas, was in der Lesung vorkommt, weil mich das so tief berührt hat, dieser Aspekt der Dankbarkeit für diese ganzen Geschenke, die Natur uns mit einer großen Freigebigkeit so zur Verfügung stellt. Und das sagt sie eben, auch wenn es natürlich jede Menge Unterschiede gibt zwischen indigenen Völkern, aber dass das etwas Verbindendes ist, dass Indigene tatsächlich die Welt als Geschenk betrachten, also und entsprechend die Dankbarkeit dazugehört. Also tatsächlich die Einladung eigentlich täglich, also immer wieder mich zu erinnern, das ist alles nicht selbstverständlich und ich werde beschenkt und ich bedanke mich dafür. Und was dann passiert, und das ist für mich eine ganz kraftvolle Stelle auch in dem Buch, ist, wenn ich mich darauf ausrichte, ich werde beschenkt und ich bin dafür dankbar, dann wächst meine Zufriedenheit. Während in unserem Kapitalismus, sage ich jetzt mal, so sehr eben auf Wachstum und Konsum ausgerichtetem Denken und Leben, braucht es den Mangel. Also diese Geschenk, also Ausrichtung auf Geschenk und Dankbarkeit lässt in mir eigentlich eine Fülle entstehen. Mhm. Ich habe genug, es ist so viel da. Und das andere baut tatsächlich auf einem Mangelempfinden auf, damit wir immer wieder konsumieren. Und insofern, und das schreibt sie so schön, ist Dankbarkeit ein revolutionärer Gedanke.
Ja, in der Tat. Ich habe zu dem Bezug nochmal einen kleinen Ausschnitt aus dem Programm. Mhm. Den würde ich jetzt einfach mal einspielen. Auch mit einem kurzen Textausschnitt und dann mit Musik. Das war nochmal ein Auszug aus dem Bühnenprogramm von Sabine Maris. Sie liest aus einem Buch Robin Wall Kimmerer Geflochtenes Süßgras und währenddessen und dazu gibt es Musik. Was war denn das gerade, Sabine, für ein Instrument? Das ist schon so eine Art Flöte gewesen, ne?
Richtig, genau. Das ist eine sogenannte Doppelflöte. Doppelflöten gibt es ja eigentlich überall auf der Welt. Das ist ein ganz altes Instrument, also dass man eben quasi gleichzeitig so einen Grundton spielt und darüber eben eine zweite Stimme spielt. Diese Doppelflöte habe ich aus Indien mitgebracht, wo ich vor ein paar Jahren nochmal war. Und das Besondere hier ist vielleicht, dass ich einen Effekt nutze, so einen Echo-Effekt, der das Ganze noch ein bisschen, wie soll ich mal sagen, geheimnisvoller macht.
Okay, also Doppelflöte heißt in dem Fall, du hast zwei Luftrohre sozusagen, wo du auf dem einen die Melodie spielst und durch das andere kommt ein Ton, ja, den du aber auch beeinflussen kannst, oder der ist wie bei so einem Dudelsack, genau, der ist so immer gleich.
Genau.
Okay. Ich habe jetzt gleich nochmal einen Ausschnitt, mit dem ich, über den ich gerne mit dir sprechen würde. Vorher aber bedanke ich mich schon mal bei dir, Sabine, dass du hier warst.
Ja, sehr gerne.
Und weise nochmal auf deine nächsten Lesungen hin. Und zwar ist das am Mittwoch, dem 20. November um 20.15 Uhr in Apex in Göttingen und am Samstag, den 23. November, da bist du in Ziegenhagen in der Glashütte 2. Und da ist aber schon Beginn um 19.30 Uhr.
Genau. Und wer das nochmal nachgucken möchte, auf meiner Homepage www.sabine-maris.de sind die beiden Auftritte auch angekündigt.
Alles klar. Ich habe das folgende Stück ausgewählt, weil auch wieder dieses Vibcordion drin vorkommt. Aber auch, weil mir der Text ganz gut gefallen hat. Der passt nämlich zu diesem Zopfmotiv. Das hatten wir am Anfang gesagt, dass Robin Wall Kimmerer so drei verschiedene Bereiche zusammenwebt. Also die indigene Spiritualität, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, aber auch ihre eigenen Lebenserfahrungen, genau, sind da mit drin. Und in diesem Text von dem Stück, das wir gleich hören, heißt es: We are all the leaves of one tree. Also wir sind alle Blätter an einem Baum. Dann geht es aber weiter damit, dass die Zeit gekommen ist, auch wie eins zu leben. Also nicht mehr nur irgendwo zusammen dran zu hängen. Und das ist ja auch das, was so ein bisschen dieses Zopfmotiv vielleicht in sich trägt.
Ja, kann man durchaus sagen. Oder ich würde vielleicht eher sagen, so diese Vernetzung. Also wirklich, wir sind aufeinander angewiesen, wir brauchen uns und wir beschenken uns gegenseitig, und es ist gut, das mehr in den Fokus zu nehmen.
Das würde ich einfach gerne als Abschlusswort stehen lassen.
Ja, vielen Dank, Andreas.
Ich danke dir. Am Mikrofon war Andreas Goos. Machen Sie es gut.